Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zum heutigen Live-Gespräch. Ich begrüße recht herzlich bei uns im Gesundfunk den Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe des Evangelischen Krankenpflegevereins Ludwigsburg-Eglosheim, Herrn Dr. Christoph Mehl. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Prima. Ja, was bei uns in den Krankenhäusern das grüne Team ist, kann die Nachbarschaftshilfe für Sie, liebe Patientinnen und Patienten, nach Ihrer Entlassung daheim sein. Was die Nachbarschaftshilfe leisten kann, was eher nicht und was den Menschen Dr. Christoph Mehl auszeichnet, darüber werden wir uns in den nächsten 2 Stunden unterhalten. Los geht's aber mit Musik. Billy Joel und der Piano Man. Wir sprechen mit Dr. Christoph Mehl über den Evangelischen Krankenpflegeverein Ludwigsburg-Eglosheim und über die Nachbarschaftshilfe. Christoph, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und deswegen duzen wir uns auch hier.
Das ist richtig.
Im Gespräch.
Und gut so.
Ja. Ja, der Krankenpflegeverein und die Nachbarschaftshilfe. Bitte sag doch mal was über den Verein. Erklär uns mal so ein bisschen die Struktur.
Ja. Also der Krankenpflegeverein ist ein Förderverein, der soziale Aktivitäten Unterstützung im Alltag in seinem Satzungszweck hat. Und wir haben deshalb eine Nachbarschaftshilfe gegründet, um außer Fördergelder zu spenden, auch etwas selber tun zu können. Also die Nachbarschaftshilfe ist unsere konkrete Aktion. Wir sind Träger dieser Nachbarschaftshilfe und die Nachbarschaftshilfe gibt es bereits seit dem Jahr 2020.
Also ist das in Corona entstanden mit der Nachbarschaftshilfe?
In der Tat, ja. Ich habe eben so ironisch gesagt schon, aber es ist eine sehr, sehr junge Initiative und tatsächlich hat das mit Corona nichts zu tun. Wir hatten das vorher schon geplant. Weil tatsächlich die Möglichkeit bestand, dass die Krankenpflegevereine Nachbarschaftshilfen gründen können. Durch eine gesetzliche Änderung wurde das eben erleichtert und wir können zum Beispiel eben diese Unterstützung im Alltag, die im Sozialgesetzbuch auch steht, eben bieten und zwar mit Ehrenamtlichen. Das ist dann die Besonderheit, wir sind kein Pflegedienst, sondern eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern und einer ehrenamtlichen Einsatzleiterin, die das mit viel Engagement machen seither.
Was macht sie denn genau, die Nachbarschaftshilfe? Also Pflege seid ihr nicht, aber Nachbarschaftshilfe, was kann ich mir oder was können sich unsere Patientinnen und Patienten genau darunter vorstellen? Einkaufshilfe?
So etwas zum Beispiel, ganz genau. Also spazieren gehen, zuhören, vorlesen, das sind eigentlich so die Tätigkeiten, also die ich mir am liebsten darunter vorstelle, aber oft ist einfach auch ein konkreter Anlass da, also einkaufen helfen oder ein Gang zum Arzt oder zur Apotheke.
Begleitung sozusagen, wenn ich jemanden benötige, der mich einfach mit beim Arzt unterstützt oder
ja, genau.
Auch andere Dinge, wenn ich zur Post oder zur Apotheke müsste und es nicht kann.
Und es dann, nicht so gut kann oder ja. Eben diese Begleitung braucht und Angehörige eben nicht verfügbar sind. Genau in dieser Lücke ist Nachbarschaftshilfe tätig. Also sie macht eben nicht die pflegerischen Arbeiten, also eben Morgentoilette oder Anziehen, das machen Pflegedienste.
Ja, das ist richtig.
Und eben, aber auch auf der anderen Seite ist es keine Putzhilfe. Also es ist auch keine Hauswirtschaft komplett. Dafür gibt es dann wieder andere Dienste, also für beides, Putzen und Hauswirtschaft. Der Charakter der Ehrenamtlichkeit, der soll ja da gewährt bleiben. Also es ist so, ja, also wie man früher im Nachbarn geholfen hat, nur dass wir in der heutigen Zeit also tatsächlich gar nicht mehr so viele Nachbarn haben, die wir genau kennen oder die sich gegenseitig unterstützen. Und da gibt es eben diese Ehrenamtlichkeit, und das ist auch dem Gesetzgeber sehr, sehr wichtig, also dass der ehrenamtliche Charakter der Nachbarschaftshilfen da erhalten bleibt.
Also es hört sich für mich so auch an, dass es ein sehr starker sozialer Punkt ist. Wenn es mal jemanden gibt, der nach mir schaut, der mit mir vielleicht auch eine Tasse Kaffee trinkt, der mit mir auch mal eine Runde spazieren geht, mich in Bewegung bringt, so wie es der Arzt vielleicht gern hätte, dann wäre die Nachbarschaftshilfe dort ein idealer Ansprechpartner, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Und daraus entstehen auch einfach gute Bekanntschaften, Helfer, die dann auch ein sehr schönes persönliches Verhältnis dann aufbauen zu ihren Klienten und umgekehrt. Also da ergibt sich einfach durch den Zufall dann auch ganz tolle Konstellationen. Also eine jüngere Studentin, die einen alten Mann betreut, oder eine ältere Dame, die eine Familie mit kleinen Kindern betreut. Mhm. Das sind eigentlich sehr schöne Einsätze, also die es dann auch immer wieder gibt.
Ohne dass jemand auf die Uhr schaut und sagt, ich habe jetzt für das Frühstück machen nur 3 Minuten laut Pflegeabrechnung.
Genau, also die natürlich, es ist oft eine Stunde und auch oft nur ein- oder zweimal pro Woche. Aber innerhalb dieser Stunde also kann man ganz offen sein auf die Bedürfnisse der Klienten und eben dort Hilfe bieten, wo gerade nötig. Also vielleicht auch mal ein Aufräumen etwas, das kann man auch machen. Oder eben aus der Zeitung was vorlesen oder Dinge, die eben jemand nicht so, eben gerade nicht gut kann.
Du hast jetzt immer auch das Thema Ehrenamt von eurer Seite aus erwähnt. Das heißt, auch es kostet nichts für mich als Patient, der die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nimmt.
Das ist leider nicht so.
Aha.
Also das kostet schon einen anständigen
Mitgliedsbeitrag.
Stundenbeitrag, genau. Also Mitglieder bekommen das ein paar Euro günstiger, also Mitglieder im Krankenpflegeverein können die Nachbarschaftshilfe dann etwas ermäßigt anfordern, aber es kostet natürlich etwas, weil tatsächlich wir auch eine Ehrenamtspauschale zahlen, also den Helfern, und da war es uns auch wichtig, bei der Honorierung da nicht weit unter den Mindestlohn zu fallen.
Mhm.
Also das würde sonst viele Helfer einfach auch in Schwierigkeiten bringen, also die eben das oft eben einfach zur Aufbesserung von geringen Verdiensten nutzen, und dann sollte das irgendwie auch seine Sache wert sein. Mhm. Also dazu muss man allerdings sagen, dass es nicht jeder selber zahlen muss vollständig, sondern also wer einen Pflegegrad hat, kann das von dem Entlastungsbetrag bei der Krankenkasse, bei der Pflegekasse einreichen.
Ah ja. Du sagst gerade auch, die Leute, die das tun, sag uns mal ein Beispiel. Was sind das für Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren bei euch? Du hast von jungen Studenten gesprochen.
Also ein paar Studentinnen, also Rentnerinnen oder jemand, also der gerade in die Rente eingetreten ist, Hausfrauen, die nebenher eben etwas machen, so im Übergang, also vielleicht, wenn die Kinder groß sind, mal etwas beginnen wollen, also plötzlich auch mehr Freiheit haben, noch nicht wirklich voll wieder verdienen müssen, aber so quasi im Übergang zur eigenen Berufstätigkeit dann einsteigen möchten. Wichtig ist allerdings, und deswegen ist es ja auch ehrenamtlich, also man muss eine gewisse Motivation haben, also dieser soziale innere Antrieb, also, der ist
die
bei allen vorhanden.
Die Motivation, die Freude, mit Menschen zu arbeiten. Ne?
Genau so ist es.
Wir sprechen mit Dr. Christoph Mehl über die Nachbarschaftshilfe. Übrigens, die Musik, Christoph, hast du selber rausgesucht, die wir hier die ganze Zeit spielen.
Und sie macht mir großen Spaß.
Das ist schön, so soll das sein. Das waren jetzt gerade ILO mit Mr. Blue Sky und davor war Genesis. Das ist auch so ein bisschen deine Musik, ne?
Ja, absolut. Das ist fröhliche, schwungvolle, rhythmische Musik.
Bei Fröhlich und Schwungvoll, hast du noch ein Beispiel, was ihr in der Nachbarschaftshilfe tut, leistet, was so ein besonderes, schönes Beispiel auch ist?
Also eines habe ich gerade selbst erlebt, als mein Vater aus dem Krankenhaus gekommen ist. Er wohnt in einer großen Stadt in Norddeutschland, wo es keine Nachbarschaftshilfe gibt. Da haben wir es erlebt, wie schwierig es ist, also wenn solche Dienste eben fehlen, also gerade diese Lücke zwischen Hauswirtschaft und Pflegedienst, was eben an professionelle Dienste machen. Es fehlt eben dann Hilfe beim Einkaufen, auch mal spazieren gehen oder eben auch, wer ist einfach mal da und hört einfach mal zu,
genau, ja.
Solange eben er noch etwas gehandicapt ist und Aussicht auf Besserung besteht. Also da geht dann oft noch gar kein Dienst zu organisieren, und Nachbarschaftshilfe kann dann auch in solche Lücken springen. Ja, das ist die große Stärke.
Also ich denke, das klingt sehr interessant für Patientinnen und Patienten bei uns auch, wenn sie dann entlassen werden und vielleicht auch in so eine Situation kommen, so eine Unterstützung auch in Anspruch nehmen zu können. An wem muss man sich denn wenden? Wenn ich jetzt hier in Ludwigsburg oder in Bietigheim im Krankenhaus das höre und sage, nächste Woche ist es bei mir soweit und ich hätte da gern jemanden, was muss der tun?
Tatsächlich gibt es in Ludwigsburg und in Bietigheim überall Nachbarschaftshilfen. In Ludwigsburg in allen Stadtteilen und in Eklosheim, also sind wir. Aber es gibt eben auch noch andere Vereine. Und wer da in Frage kommt, also da muss man sich ein bisschen vielleicht durchfragen. Im Internet ist ganz einfach gegeben, einfach Nachbarschaftshilfe ein. Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg, Marbach oder sonst wo. Und werden dann auf den zuständigen Verein treffen.
Wunderbar. Oder bei uns heute auf die Homepage gehen, www.klinikenradio.de. Da ist auch eure Nachbarschaftshilfe aktuell verlinkt. Und wenn man auf den Button reingeht und auch nochmal die Bitte oder die Möglichkeit, wenn Sie eine Frage haben, Sie können uns auch per Internet schreiben, einfach auf uns raufklicken und Sie sehen dann auch weitere Informationen über den Krankenpflegeverein Eglosheim, beziehungsweise dann auch über die Nachbarschaftshilfe.
Ja. Gerne beantworte ich dann auch Fragen, die an mich weitergeleitet werden.
Ja, und das kann dann auch im Nachhinein auch noch geschehen, wenn es schriftlich ist. Ne? Also das muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier und so sofort sein, wenn Sie sich darüber auch noch ein paar Gedanken machen wollen. Ja, Christoph, kommen wir mal zur Frage, wie bist du dahin gekommen? Ich kenne dich ja auch nun schon eine ganze Weile, kenne dich ganz gut, aber ich glaube, für die Leute ganz interessant, wie bist du zur Nachbarschaftshilfe und zum evangelischen Krankenpflegeverein gestoßen?
Ja, ich bin seit 2015 Vorsitzender von dem Krankenpflegeverein, der inzwischen schon über 100 Jahre auf dem Buckel hat.
100 Jahre?
Es ist eine sehr ehrwürdige Institution, vielleicht einer der ersten Krankenpflegevereine. Um diese Zeit wurden Krankenpflegevereine gegründet, in der Nachkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg, um die soziale Not zu lindern. Es wurden da auch Krankenpflegestationen aufgebaut, und in dieser Tradition fühle ich mich auch. Und wie bin ich da hingekommen? Ich bin gelernter Pfarrer, also Pfarrer im Ehrenamt nennt sich das, habe die Ausbildung zum evangelischen Pfarrer gemacht und dann einen anderen Beruf ergriffen. Und 2015 war bei uns einfach die Situation, dass eine Nachfolge für den Vorsitz gesucht wurde, und in unserer Satzung steht, es muss ein Pfarrer sein, der Vorsitzende.
Ah, ja.
Und da kam man dann auf mich, weil ich am Orte wohnte.
Und der Hintergrund vom Pfarrer, ich weiß es auch so ein bisschen, du stammst auch aus einem sehr kirchlichen Elternhaus.
Ja, also Generationen über mir in meiner Familie sind immer im Wechsel Pfarrer oder Techniker gewesen. Ja, also irgendetwas pflanzt sich da wahrscheinlich fort. Also das sind Dinge, die also sehr unterschwellig da sind. Also einfach, da gibt's einfach eine Beziehung und Einsicht in das Innenleben von Kirche.
Die Stärke der Sozialisierung, ne, die uns begleitet von klein auf an.
Ja, ganz bestimmt.
In den Dingen. Warum wärst du gerne Pfarrer geworden? Also du bist jetzt ja im Ehrenamt, ja. Aber so richtig hauptberuflich?
Genau. Ich bin gerne im Pfarrer, jetzt im Ehrenamt, mhm. und damit eigentlich sehr, sehr glücklich. Pfarrer im Hauptamt wollte ich eine Zeit lang werden und habe mir das auch sehr gut vorstellen können. Allerdings war das auch ein Weg mit großen inneren Auseinandersetzungen, weil ich tatsächlich eben Kirche mir auch anders vorgestellt habe in vielen Punkten und habe da auch sehr, sehr drum gekämpft, also da einen Weg zu finden, wie man auch Kirche verändern kann, und dachte, das auch dann gefunden zu haben. Dann kam nur die Situation, dass die Evangelische Landeskirche in Württemberg mich, der ich jetzt nicht aus Württemberg kam, nicht aufnehmen wollte. Und
war das der Grund, weil du nicht aus Württemberg kamst, oder war das der Grund, weil du die Kirche verändern wolltest?
Es war der Grund, weil ich nicht aus Württemberg kam. Mhm. Tatsächlich galt damals die Regel, also aus keinen fremden Bundesländern Bewerber für das Pfarramt aufzunehmen. Damals war die Kirche in der komfortablen Situation, also mehr Bewerber fürs Pfarramt zu haben als Pfarrstellen. Ist heute umgekehrt. Hat deswegen sich abgegrenzt. Alle Landeskirchen haben sich abgegrenzt, und tatsächlich, ich bin im Studium bereits nach Württemberg umgezogen, war der Wohnsitz jetzt nicht das Entscheidende, sondern dort, wo ich Abitur gemacht hatte.
Und dahin zurückgehen, wo du Abitur gemacht hast, um dort Pfarrer zu werden, wie war da die Reaktion?
Das war für mich keine Möglichkeit, weil ich inzwischen Familie gegründet hatte und tatsächlich auch Fuß gefasst hatte im schönen Süden und dort auch niemals mehr weg möchte.
Schön, das spricht ja für die Region und natürlich auch für dein Arrangement hier im Ehrenamt. Ja, und wie es dann ausgesehen hat, wie es dann weiterging mit dir, also zur beruflichen Neuausrichtung, nicht der Pfarrer im Vordergrund stehend, sondern wie du mal auch zu mir gesagt hast, jetzt mit einer neuen mit einer jungen Familie Geld verdienen musstest. Was blieben da für Alternativen? Darüber reden wir dann nach der nächsten Musik. Ja, wir reden über den beruflichen Neustart bei Dr. Christoph Mehl von der Kirche in die Privatwirtschaft hinein. Und die Titel On the Road Again von Manfred Mann's Earth Band und Road to Nowhere von den Talking Heads. Das, deine Auswahl dieser Titel verdeutlicht ziemlich ganz gut diese Neuausrichtung. Du als leidenschaftlicher Kirchenmann, Pfarrer im Ehrenamt, und dann letztendlich doch die Alternative zu suchen müssen, in die Wirtschaft zu gehen. Ja. Wie leicht oder wie schwer war das für dich?
Tatsächlich, also da stand ich so dieser Weggabelung und es war klar, in die eine Richtung geht es vorläufig erstmal nicht weiter, und habe dann alles zusammengekratzt, was mir an Kompetenzen eingefallen ist, die ich gelernt habe im Vikariat als Pfarrer im Ehrenamt nutze ich das auch jetzt noch. Und das ist eine ganze Menge, was man lernt. Also mit Menschen umgehen, aber eben tatsächlich auch eben Projekte planen. Jeder Gottesdienst ist ein eigenständiges Projekt. Mhm. Auch eben Mitarbeiterführung. Man hat viel mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu tun. Eine gewisse Differenz, aber führen ist das dennoch. Also es gab viele und gibt viele Parallelen an dieser Stelle.
Ich kann mir auch gut vorstellen, diese zwei Welten auch im Kirchenamt, ne? Freude und Trauer, Schmerz, Leid und Freude, das liegt ja sehr dicht beisammen. Also immer dieses klassische Beispiel, man hat morgens eine Hochzeit und am Nachmittag womöglich eine Beerdigung.
Große Kontraste, natürlich, also alles, was das Leben so mit sich bringt, und tatsächlich, also dicht an Grunderfahrungen des Lebens ist man dran. auch das kann ich durchaus mitbringen in meiner Arbeit bei Dürr, jetzt in der Personalentwicklung. Ich bin dort über ein Praktikum hingekommen. Mein Mentor war, der sitzt mir gegenüber, Carsten Sauwald, der Moderator des Klinikenradios, auch ehrenamtlich tätig. Mhm. Wir haben uns dann im Praktikum kennengelernt und dann auch viel zusammengearbeitet in der Personalentwicklung seither. Das ist deswegen gelungen, weil ich tatsächlich auf Menschen getroffen bin in der Industrie, die gesehen haben, ja, das sind spannende Kompetenzen und ja, also da bin ich nicht der Einzige. Also viele Wirtschaftsunternehmen haben in dieser Phase damals Theologen aufgenommen, die nun schon seit vielen, vielen Jahren in der Industrie arbeiten.
Was genau machst du bei Dürr in der Personalentwicklung? Der Begriff Personalentwicklung, okay, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer etwas genauer.
Ja, in der Personalentwicklung geht es darum, eben Menschen weiterzubilden, auch Perspektiven zu entwickeln mit ihnen, beispielsweise im Coaching. Aber es geht auch um Führungskompetenzen, die zu vermitteln, Leitbilder an die Mitarbeiter weiterzugeben, unsere Dürr-Werte über Veranstaltungen eben in die Organisation hineinzubringen. Das alles ist Personalentwicklung. Also hat auch sehr, sehr viel mit Kulturveränderung zu tun und immer wieder auch mit dem Einzelnen. Also also Unterstützung zu bieten, Motivation in der Arbeit zu finden, im Eigeninteresse des Unternehmens.
Aber auch so ein bisschen Suche, ne? Suche nach der Entwicklung, was könnte ich bei uns, bei Dürr, noch machen, Herr Dr. Mehl, was empfehlen Sie mir?
Sicher, also in der Beratung ist man da auch auf jeden Fall und man ist immer auch auf der Suche nach den Stärken. Denn wenn ich nach den Stärken von Mitarbeitern frage, dann ist das der sinnvollste Ansatzpunkt, der effizienteste auch, weil das, was Menschen am besten könnten, das sollten sie doch auch tun dürfen in der Arbeit.
Also insofern, völlig richtig, das kann ich sofort unterschreiben.
Ja, ja genau. Und darum geht es also letztlich im Training, also Stärken zu entdecken und zu entwickeln.
Siehst du da Parallelen zwischen diesen beiden Tätigkeitsfeldern, also Pfarrer in Ehrenamt, das bist du ja immer noch aktiv, und dann die Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung, Entwicklung von Mitarbeitern?
Im Prinzip ist das doch sehr dicht beieinander. Also es wäre zu einfach zu sagen, also beides Mal habe ich mit Menschen zu tun. Ich habe es mit Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, Lebenssituationen zu tun. Und das sehe ich bei unserer Kirche auch etwas kritisch. Sie hat mit Menschen vor allem an den Lebensrändern viel zu tun. Auch in Krisensituationen, und da liegt genau die Stärke der Kirche, also dass sie da auch Grunderfahrungen des Menschseins, also wie du vorhin sagtest, Trauer, Freude, diese Grundthemen eben aufnehmen kann und mit Menschen in der Seelsorge oder im Gottesdienst daran arbeitet. Wir haben es dann mit den Menschen in der Mitte des Lebens vornehmlich zu tun, die im Arbeitsprozess stehen, aber da natürlich auch immer wieder auch Grundfragen haben, also nach dem Sinn der Arbeit, also auch nach der eigenen Motivation. Also es gibt natürlich auch Burnout, und es ist wichtig, also diese Themen aufzunehmen. Es ist auch immer wieder wichtig zu fragen, also kann ich meiner Führungsaufgabe gerecht werden, wie mache ich das? Also es gibt viele, die sich das immer wieder dann auch fragen und sagen, also mache ich das gut genug, und wie gehe ich um, auch mit schwierigen Entscheidungen? Es sind eben, weil es ein Wirtschaftsunternehmen ist, eben auch schwierige Entscheidungen zu treffen, Und wie gehe ich da mit mir selber um?
Also diese, ja, was macht das mit mir? Ne?
Da gibt es auch ethische Fragen, mhm. also die aber tatsächlich eben dann tatsächlich eher von Personalentwicklung aufgenommen werden als von der Kirche.
Da seid ihr ja sehr, sehr gut aufgestellt. Und diese Veränderungen, die in der Industrie, in der Wirtschaft jetzt aktuell, auch in den letzten Jahren ja wirklich ganz, ganz spürbar sind, auch so diese Eigeninitiative der Unternehmen, wir stellen uns den Veränderungen, wir stellen uns auch der Zukunft mit allen Herausforderungen. Wie ist das, ich will nochmal zurück kurz zur Kirche kommen, wie ist es da? Also da hat man, ich bin jetzt weit weg davon, aber nicht so den Eindruck, dass man sich so aktiv diesen Veränderungen oder auch diesen Herausforderungen der Zukunft stellt. Oder liege ich da falsch?
Also Kirche ist tatsächlich in einer sehr, sehr schwierigen Lage durch den Rückgang der Kirchenmitglieder und den Rückgang der Steuereinnahmen damit auch, ist sie eigentlich seit 30 Jahren im Rückwärtsgang, im Rückbau. Also das ist letztlich, und wenn man es jetzt unternehmerisch betrachtet, also eine Organisationseinheit, also die sich damit beschäftigen muss ständig, wie sie sich verkleinert, wie sie sich reduziert, aber trotzdem noch sichtbar bleibt. Mhm. Und das ist die größte Herausforderung für Kirche. Und ich sehe es, also dieses Bemühen gibt es da. Es gibt auch Strukturen, es gibt auch Personalentwicklung in der Kirche. Und es könnte noch mehr sein, dass man profiliert. Also wenn man sich dann eben die Kräfte auch sammeln muss und tatsächlich auch nicht mehr die gesamte Einwohnerschaft zur Kirche geht, sondern sonntags eben nur noch 20 kommen, dann muss man sich eben überlegen, also wofür stehen wir als Kirchengemeinde vor Ort und was ist unser Profil? Diese Fragen stellt man sich, das weiß ich. Aber es ist nach außen noch viel zu wenig sichtbar, das ist noch nicht pointiert genug. Also ich kann von mancher Freikirche kann ich sagen, wofür steht sie? Das hat sie auf die Homepage geschrieben. Wir stehen für. Mhm, und in den Volkskirchen, also den evangelischen Landeskirchen, ist oft noch so die Tendenz, da sehr, sehr viel zu machen, sehr viel in die Breite zu gehen. Aber auch das schafft man gar nicht mehr. Und dadurch ist nicht mehr genau sichtbar, wofür die Kirche da ist. Und ich fände es so wichtig, also dass die Sichtbarkeit höher wird und dass man weiß, was Kirche leisten kann, was Kirchengemeinde sein kann, was ein Sonntagsgottesdienst schaffen kann. Ja?
Also
das sind Schätze, die die Kirche bewahrt, also die wir als Theologen auch entschlüsseln können und übersetzen helfen können. Also wenn ich in einer Predigt, also im Bibeltext auslege, dann male ich Bilder an die Wand in den Kirchenraum, also und übertrage Erfahrungen, die in den Bibeltexten stehen, auf heute und hole die Leute dann in den Bibeltext
wie
hinein.
Wie reagieren die Leute da? Wie kommt das an?
Es löst was aus. Also ich kann nur sagen, also man könnte es ja mal wieder probieren, zur Kirche zu gehen. Irgendwas, einen Gedanken, also werden Sie sicher mitnehmen. Also das glaube ich fest. Denn tatsächlich also spüre ich da auch viel Resonanz. Also nach der Kirche ist bei uns so oft Kirchencafé. Also da kommt man sehr intensiv ins Gespräch und viele Themen werden dann nochmal aufgegriffen.
Die Frage, was könnte dann die Kirche von so einem Wirtschaftsunternehmen wie Dürr ist lernen? Also mal auf ein oder zwei ganz konkrete Punkte bekommen, von dir jetzt als Personalentwickler übertragen in die Kirchenwelt.
Also ich will da überhaupt keine Ratschläge geben, wirklich nicht. Und wir haben auch vor Jahren ein Dialogforum Kirche-Wirtschaft im Kirchenkreis Ludwigsburg gehabt, in dem wir diese Fragen auch schon miteinander erörtert haben. Mhm. Also da ist auch ein Dialog da. Und ich könnte mir vorstellen, dass man von Wirtschaftsunternehmen eher methodisch lernt bei der Kirche. Eben zum Beispiel, wie formuliere ich eine Vision, ja, die Kirche hat eine Vision des Reich Gottes, nämlich, genau. Mhm. Aber wie formuliere ich das, wie bringe ich das rüber? Mhm. Wie leite ich daraus ab, quasi den Daseinszweck? Also wofür bin ich da? Das machen wir gerade bei Dürr. Also wir definieren bei uns Vision, Mission. Mhm. Mhm. Mission, Mission ist ein kirchlicher Begriff. Mhm. Was ist unsere Mission? Das fragen wir uns gerade bei Dürr. Mhm. Verrückt. Mhm. Und was sind unsere Werte? Mhm. Also tatsächlich auch fast ethische Formulierungen. Und dann Kompetenzen. Und ich denke, so ein methodischer Weg kann sehr hilfreich sein. Also um genauer sagen zu können, also wofür stehen wir, wem nützen wir was und wer kann bei uns mitmachen.
Ist das auch manchmal ein Punkt der Entscheidungen? Also bei euch im Unternehmen gibt es jemand, der sagt, so machen wir das, Punkt. Und das machen wir ab morgen so.
Das könnte natürlich auch eine Frage sein. Also Kirche ist da sehr, sehr, nicht basisdemokratisch, das kann man nicht sagen, aber sie ist sehr dezentral organisiert. Also jede Gemeinde ist im Grunde eine eigene Einheit. Mhm. Und in Unternehmen ist das anders. Da gibt es jemanden, der sagt, das machen wir jetzt, das halte ich für wichtig. Und das ist auch ein Erfolgsgarant. Also wenn der Vorstandsvorsitzende sagt, wir beschäftigen uns mit Vision, Mission, Werten, Kompetenzen, dann ziehen auch alle mit. Das ist unbedingt wichtig. Also dass tatsächlich ein Mandat dafür da ist. Also Mandat im Sinne Auftrag und im Sinne von Erlaubnis.
Mhm. Ja. Ja, wir sprechen mit Dr. Christoph Mehl über den Evangelischen Krankenpflegeverein, über die Nachbarschaftshilfe und über seinen persönlichen beruflichen Weg. Und es sind auch Fragen eingekommen, die werden wir auch beantworten. Aber wir waren jetzt gerade auch noch in einem Block über die Herausforderungen der Kirche gesprochen. Lass uns noch mal bitte kurz über die Herausforderungen auch im Unternehmen reden, bei dir im Unternehmen, in der Firma Dürr. Also wenn ich dort bei euch sein darf, und Führungstrainings beispielsweise gebe, dann habe ich oft schon die Situation gehabt, dass eine ältere Führungskraft mich mal zur Seite nimmt und sagt, Sie, Herr Sauerwald, was soll ich denn machen? Da kommt jetzt ein junger Kollege von mir mit seinen Anfang 30 und der will in die Elternzeit gehen. Dabei brauche ich ihn doch hier auf Arbeit und ich hatte sowas auch nicht. Dann ein bisschen später kommt der junge Kollege und sagt, wie kriege ich denn meinen älteren Chef davon überzeugt, dass wir in einer anderen Zeit leben? Also es ist eine sehr komplexe Frage, aber bekommt ihr das in der Personalabteilung auch so zu spüren? Das sind ja auch dann diese Herausforderungen, der Wandel.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, tatsächlich ein sehr komplexes Beispiel. Es hat aber eben, es weist darauf hin, dass wir in einer Zeit leben, in der sehr starker Wandel ist, also sehr viel sich verändert, auch was der Gang der Dinge ist, neue Generationen nachkommen und inzwischen weiß man das ja auch und es ist kein großes Geheimnis, dass unterschiedliche Generationen auch unterschiedliche Einstellungen zum Leben und zum Arbeit und zum Verhältnis von beiden haben. Das heißt also, das ist auch sehr wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen und da kann natürlich auch Personalentwicklung unterstützen, Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen über eben die für sie wichtigen
Themen,
Werte Werte, Einstellungen. Und da würde ich, da ist in beide Richtungen Gespräch zu führen. Also zum einen müssen Jüngere auch verstehen, dass die Älteren auch bestimmte, gewisses Arbeitsethos haben, weil sie es mussten. Tatsächlich weiß man es von der Babyboomer-Generation, wie man die nennt, die jetzt so um die 50 bis 60 sind, dass die sich ziemlich durchbeißen mussten, weil sie überall zu viel waren. Die haben gelernt, dass es dass Arbeit vor allem Arbeit ist und nicht Spaß. Mhm. Und
ohne Fleiß kein Preis.
Und ich finde es oberklasse, dass jetzt eine jüngere Generation kommt, die sagt, das muss unter anderem auch Spaß machen. Also es muss Erfüllung bringen, es muss Sinn machen, was ich tue. Es muss herausfordernd sein. Mhm. Auch diese Generation ist bereit, viel zu leisten. Aber durchaus mit dem Anspruch, dass es sinnvoll sein muss und dass ich das auch, dass ich das mit meinem sonstigen Leben auch vereinbaren kann. Und diese Vereinbarkeit kommt da stärker mit hinein. Und jetzt Elternzeit, das ist ja nicht eine Erfindung von Dürr oder so, sondern hat der Gesetzgeber vorgeschlagen. Ja. Wir müssen mit diesen Dingen, die eben da sind, auch dann lernen, umzugehen. Mhm. Und da ist viel zu lernen in der Elterngeneration, aber auch die Jüngeren müssen lernen, das zu kommunizieren. Mhm. Also darüber ins Gespräch zu kommen, also nicht zur Personalentwicklung zu gehen und zu sagen, dreh mal meinen Vorgesetzten, sondern zu lernen, also wie ich ein Gespräch führe, dass ich vielleicht auch einen Vorgesetzten überzeuge und ihm klar mache, dass er da auch einen Vorteil davon hat, wenn ich erholt wieder zurückkomme.
Das wäre aus meines Erachtens nach so ein Punkt, wo die Wirtschaft was von der Kirche lernen könnte, weil da setzt man sich ganz anders auseinander, ne? Im Dialog mit Veränderungen auch.
Ja, also genau, also so könnte man es annehmen, dass Unternehmen grundsätzlich hierarchischer sind und man weniger auf Augenhöhe spricht, tatsächlich auch Anweisung und Ausführung noch eine Rolle spielen in der Kultur. Aber die Unternehmenskulturen ändern sich da sehr, sehr stark. Also es ist so, wenn wir das nicht schaffen, also tatsächlich auch also Konfliktsituationen oder konfliktäre Werte, die gegeneinander stehen, miteinander auszutragen, also dann werden wir als Unternehmen nicht wirklich Erfolg haben. Weil wir wirklich nur Erfolg haben, auch wirtschaftlichen Erfolg, wenn wir gut zusammenarbeiten. Und dann kommen wir immer wieder in das Thema Kommunikation. Mhm. Wie kommunizieren wir, dass jeder quasi als Mensch gelassen wird und man auch gegenseitig Wertschätzung ausdrückt. Trotz allen Projektdruck, trotz allem Termindruck. Also das muss ich immer mit beachten als Führungskraft.
Und der Fokus auch gerade bei jüngeren Menschen ist, wie wir es schon auch gesagt haben, nicht nur rein auf diese Arbeit bezogen, sondern auch zum Beispiel auf ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. Denn ich kenne ja auch die entsprechenden Reaktionen von der Personalabteilung, die sagen, wir haben Anfragen, dass halt nur gern 30 Stunden die Woche gearbeitet werden möchte, weil halt auch noch eine Ehrenamtstätigkeit den jungen Menschen zum Beispiel auch wichtig ist, wie zum Beispiel die Nachbarschaft. Hilfe, um auch hier wieder zurückzukommen auf den Punkt.
Auf jeden Fall. Das Unternehmen fördert das auch. Also da gibt es aber auch wieder einen gesetzlichen Rahmen für Bildungszeit zum Beispiel, also wo wir als Unternehmen dann auch sehr gerne genehmigen, dass jemand Bildungszeit nimmt. Das sind 5 Tage, die man beispielsweise für ehrenamtliche Vereinstätigkeit als Jugendleiter oder eines Fußballvereins Fortbildung nehmen kann. Mhm. Also das geht sehr gut und das ist natürlich etwas, was wir da auch sehr gerne sehen, weil das ist unser gesellschaftliches Engagement auch, also was wir da fördern an dieser Stelle. Aber auch andere Dinge sind möglich, natürlich. Also eine Auszeit nehmen ist möglich. Es ist wahrscheinlich nicht bezahlt möglich, aber unbezahlt. Also ein Kollege von mir, der fährt gerade durch Südostasien, ich glaube seit 1,5 Jahren. Andreas, ich grüße dich durch den Äther und befindet sich, glaube ich, gerade in Malaysia für längere Zeit. Also wir beachten das auch, also was Menschen außerhalb ihrer Arbeit können und versuchen das natürlich auch reinzuholen ins Unternehmen, also auch in die Kultur, die wir gestalten bei Dürr.
Kommen wir nochmal zum Ehrenamt zurück, auch zur Nachbarschaftshilfe. Es haben uns Fragen erreicht von lieben Menschen an den Geräten zu Hause. Eine Frage, wie viele Ehrenamtliche hat denn die Nachbarschaftshilfe in Eglosheim?
Ja, werden wir gerne nochmal konkret. Wir haben noch nicht allzu viele. Wir sind noch quasi ein kleines Start-up und haben 7 Helferinnen zurzeit. Und eben unsere Einsatzleitung nicht zu vergessen, die das Ganze organisiert. 8. Also, so ist das. Und ungefähr sollte ungefähr dasselbe Verhältnis zu Einsatzstellen sein. Also da befinden wir uns, glaube ich, auch gerade so um den Dreh herum. Ich gehe davon aus, dass der Bedarf wächst für Nachbarschaftshilfe. Corona war da tatsächlich ein Hindernis, also eine Hürde, die wir erstmal nehmen mussten, weil tatsächlich man in Corona niemanden ins Haus lassen wollte, also richtig, verständlicherweise.
Ja.
Und seit dem Ende von Corona, also spüren wir da doch ganz verhaltenes Wachstum. Ich denke, dass viele noch nicht entdeckt haben, also dass es diesen Entlastungsbetrag gibt. Also wer einen Pflegegrad hat, also im Pflegegrad 1, denn die unterste Stufe, enthält bereits diesen Entlastungsbetrag 125 Euro. Und den kann ich einsetzen für Nachbarschaftshilfe. Und damit kommt man schon mal ganz weit, dass es 1 bis 2 Mal pro Woche, bei 2 Mal die Woche gibt man als Selbstzahler dann noch was dazu. Also damit wäre einiges möglich, aber das Instrument ist auch noch nicht so lang, so alt. Also das heißt, das ist noch nicht überall so bekannt, dass der Entlastungsbetrag auch eben dafür eingesetzt werden kann. So, also da wird was kommen und ich denke auch, die Suche, der Bedarf nach Helfern ist auch immer da. Also da
muss man evangelisch sein, um bei euch mitmachen zu dürfen?
Nein, also weder als Klient noch als Helfer muss man evangelisch sein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, also nicht der Kirche angeschlossen, aber stehen der evangelischen Kirche sehr nah.
In der Wirtschaft gibt es ja viele Arbeitsgruppen, man tauscht sich aus zu Projekten. Ist das bei euch in den Nachbarschaftsvereinen Ludwigsburg, Eglersheim, Marbach hast du angesprochen, gibt es da auch sowas wie einen Austausch über die Möglichkeiten, auch über Kapazitäten vielleicht, hilft man sich aus?
Also den Austausch gibt es auf jeden Fall und in Ludwigsburg, also wo wir jetzt ansässig sind, also gibt es da auch regelmäßige Treffen der Krankenpflegevereine. Auch die Nachbarschaftshilfen, die Einsatzleiterinnen tauschen sich untereinander aus und da auch mein großer Dank an die anderen Nachbarschaftshilfen, die schon etwas länger bestehen, die unserer Einsatzleiterin sehr geholfen haben, also das Ding zu starten. Ja, also da ist ein Austausch da. Könnte man sicherlich noch verstärken mit Kapazitäten. Ob man sich da aushelfen kann, das hängt ganz davon ab. Also ob tatsächlich in einem Verein jemand verfügbar ist und dann einspringen könnte. Das sind auch die Wegezeiten zu beachten. Aber theoretisch, ja, Kooperation ist
also
möglich.
Wer Interesse hat, ihr seid sehr offen. Ihr freut euch, wenn es ehrenamtliche Hilfe gibt, die zu euch stoßen, auch wenn sie vom Dürr kommen und dann sagen, wir arbeiten deswegen bis 30 Stunden. Das lässt sich alles vereinbaren in der heutigen Zeit.
Ja, kommt drauf an, wo Sie wohnen. Also wir sind tatsächlich, müssen ein bisschen drauf achten. Wir sind für Eglersheim zuständig und wollen nicht anderen Nachbarschaftshilfen was wegnehmen.
Ja.
Also dazu darf es nicht kommen. Aber so an den Grenzlinien zum Beispiel, da gibt es auch Übergänge. Also wir haben auch eine Helferin aus dem Nachbarstadtteil. Wir haben also Klienten in Eglersheim wohnende werden von einem anderen Krankenpflegeverein Nachbarschaftshilfe betreut. Das geht.
Also auch wieder eine Frage der Kommunikation und der Abstimmung miteinander.
Ja, absolut. Ja.
Dann ist das ja so ein bisschen wie All My Loving. Und das ist ein weiterer Titel von dir gewünscht von den Beatles. Den hören wir uns jetzt an. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen, Christoph, über dich, über die Nachbarschaftshilfe, über das Thema von deinem Ehrenamt Pfarrer und natürlich über die Personalentwicklung. Jetzt möchte ich ganz gern dich als privaten als persönlichen Menschen mal in den Vordergrund auch reinstellen. Du hast eine große Familie. Was gibt's denn da alles so zu erzählen drüber?
Ja, das ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Die Welt ist nicht groß genug für unsere Kinder. So über die Überschrift könnte ich das stellen.
Ja.
Zunächst mal, meine Frau ist Schulleiterin. Also das ist ein sehr spannender Job in der heutigen Zeit. Also vor allem in einer Innenstadtschule. Viele Herausforderungen, die wir dann auch immer gut miteinander besprechen können.
Mhm.
Meine Kinder, da hat die Globalisierung eben zugeschlagen und sie sind etwas verteilt zurzeit. Vielleicht ändert sich das auch nochmal wieder. Auf jeden Fall meine älteste Tochter, die ist nach Australien ausgewandert, verheiratet und arbeitet als Bauingenieurin und vermisst Brücken und Gebäude im Norden von Australien, also in den Northern Territories bei Darwin.
Wie ist da die Zeitverschiebung? Sind es 8 Stunden jetzt oder 10?
Jetzt längst im Bett. Es sind 8,5 Stunden Unterschied.
8,5 Stunden bei denen. Also Sie können uns nicht zuhören wahrscheinlich.
Im Moment nicht. Genau. Okay. Vielleicht dann nochmal nachhören. Mhm. Meine andere Tochter könnte mich hören. Sie studiert in Graz und als Vermessung, also studiert Geodäsie, die Vermessung der Welt, mhm, und vermisst die österreichische Bergwelt und vielleicht später auch Straßen, Brücken und wird aber auch ein Studium in Kanada aufnehmen, mein jüngster Sohn. Ja, das andere Ende der Welt. Und was für meinen jüngsten Sohn noch übrig ist, das werden wir sehen. Der aber zunächst mal ganz in der Nähe bleibt bei einem ganz großen Unternehmen hier in der Region. Ist natürlich auch ein globales Unternehmen, das viele Reisemöglichkeiten bietet. Wir werden das sehen.
Die große Familie, die Welt ist nicht genug, nach dem Motto. Ja, was sind denn so deine Momente? Wo tankst du auf? Wo verschlägt es dich dann hin zum Auftanken?
Ja, das ist tatsächlich das Wandern, das ich vor einigen Jahren eigentlich erst für mich entdeckt habe. Und zwar auch in der Phase, wo ich auf der Suche nach dem richtigen Sport war, da ich Schmerzen im Hüftgelenk hatte, also seit 12 Jahren. Hatte ich Schmerzen im Hüftgelenk und Radfahren, Schwimmen, alles war nicht gut, Orthopädie, Physiotherapie, Fitnesstraining. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu wandern und das in einem Anfall habe ich dann gesagt, also ich muss hier raus, Haustür auf und loslaufen, ich will ans Meer.
Mhm.
Und aus dieser etwas schrägen Idee wurde schnell Realität. Also ich bin dann tatsächlich losgewandert, Haustür auf und los.
Also nicht nur von Eglosheim bis zum Aschberg, sondern in Richtung Meer.
In der ersten Etappe bis zum Aschberg, bis mir die Füße wehtaten, weil ich das noch nicht gewohnt war. und dann in verschiedenen Etappen bis ans Meer. Und ich habe mir vorher gut überlegt, wo ist das Meer, der Weg zum Meer am kürzesten. Und für mich verwunderlich und andere fanden das auch sehr erstaunlich, dass das Meer von Ludwigsburg der nächste Punkt ist an der belgisch-holländischen Grenze.
Mhm.
Also einfach Landkarte aus dem Schrank geholt, eine große Messlatte aus dem Keller geholt und eine Linie gezogen von Eglosheim nach Meer.
Und wie viele Kilometer sind das so mit der geraden Linie?
Die gerade Linie was um 660 und aber die verschlungenen Pfade, die ich gegangen bin, die haben es dann auf 870 gebracht.
Ah ja, Kompliment. Und das also, so in mehreren Etappen, Christoph?
Nicht am Stück, genau. Das war ein Projekt, was auch so im Arbeitsalltag unterzubringen war und wo dann eben freie Tage und Brückentage und sowas verwendet wurden. Und ich habe tatsächlich dann Abschnitt für Abschnitt geplant. Die wurden dann immer länger, also mit einem Tag gestartet, dann 2, 3, in der Pfalz waren es dann schon mal auch mal 4 Tage und dann in Belgien waren es dann 5 Tagesetappen. Mhm. Durch wunderbare Landschaft gekommen, tote Winkel sollte man nicht sagen, aber schöne Ecken.
Ganz ruhige Ecken, die wenig frequentiert sind von anderen Wanderern.
Im Saarland, in Luxemburg, in Südbelgien, wunderschöne Landschaften, auf die ich vorher nie aufmerksam geworden bin.
Und dabei wird vieles verarbeitet? Geht dir vieles durch den Kopf? Oder lässt du dich auf die Natur ein?
Also ich lasse mich tatsächlich sehr auf den Weg ein und was ringsherum ist und konzentriere mich tatsächlich sehr auf den Weg. Also es ist nicht so, wie das manche auch erleben, dass man dann tolle Ideen kriegt oder besonders kreativ wird. Es ist eher eine Reduktion bei mir, also hohe Konzentration auf den Weg. Meistens, also 800 Kilometer waren nicht ausgeschildert von denen, die ich gelaufen bin. Die Konzentration ist da erforderlich, aber sie führt dann auch dazu, dass Schritt für Schritt sich so ein Rhythmus einstellt und man tatsächlich da innerlich ruhiger wird und alles andere von einem wegrückt und tatsächlich, also man lässt es im Gehen hinter sich tatsächlich.
Ist das so ein Vergleich wie der Pilgerweg nach Santiago de Compostela?
Ja, so kann man das sagen. Das ist so ein privater Pilgerweg. Also das Prinzip war das selber Wandern. Also kein Schildern hinterherlaufen oder Wanderführer machen, sondern eben tatsächlich den eigenen Weg gehen. Also den sich selber vorher ausdenken. Mhm. Und da gibt es immer noch ganz viele Möglichkeiten. Also die ich vielleicht auch irgendwann nochmal mache. Zum Beispiel eben von Kloster zu Kloster durch Deutschland, also möglichst eine dicke Perlenkette, dichte Perlenkette an Klöstern aufreihen oder einem Fluss entlang bis ans Meer folgen und schauen, was der Fluss so macht unterwegs. Also solche Dinge, da gibt es sehr, sehr viel und es gibt natürlich Kartenmaterial und Apps, die einem da hervorragend bei helfen. Aber ich muss sagen, also ich habe immer das Papier ausgedruckt und nie aufs Handy geschaut beim Wandern.
Also alles nur ganz analog. Und
bewusst ganz analog. Und das
und damit auch sicher wahrscheinlich, weil so manches Funkloch hast du dadurch gar nicht bemerkt.
Naja, ich kann ja offline mir jede Wanderkarte herunterladen. Ja, das stimmt. Aber es kann auch passieren, dass die Papierwanderkarte dann plötzlich zu Ende ist, weil man sich verlaufen hat. Und dann steht man im Nichts, aber dafür hatte ich einen Kompass.
Und vielleicht hat dir dieser Kompass ja auch geholfen, ein Haus zu finden mit einer aufgehenden Sonne. The House of the Rising Sun ist ein Titel von mir, den ich jetzt gerne mit reinstreuen wollen. Und anschließend vielleicht gleich hinterher, wenn dann doch des Weges mal ein Hotel stand, vielleicht auch ein Hotel California, wo du dann übernachten konntest. Aber zuerst The House of the Rising Sun von den Animals. Wir sind mit Dr. Christoph Mehl, den Vorsitzenden des Evangelischen Krankenpflegevereins und der Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg-Eglosheim unterwegs und waren gerade im Hotel California, weil wir beim Wandern waren. Zum Thema Wandern hast du ja gerade geschildert, eine besondere Überzeugung und auch Leidenschaft entwickelt und die hast du auch schon zu Papier gebracht.
Ich habe tatsächlich ein Buch darüber geschrieben, das heißt auch so, wie der Weg war, nämlich ans Meer wandern. Mhm. Das kann man sich leicht merken, ans Meer wandern. Und es enthält auch viele schöne Bilder, denn ich hatte das Glück, dass ein guter Freund von mir Fotograf ist, mitgewandert ist, viele Strecken mitgewandert ist und ganz ausgezeichnetes Bildmaterial da eingetragen hat. Es gibt auch Karten darin. Aber vor allem hat es mir großen Spaß gemacht, also sprachlich das, also mit etwas Selbstironie zu formulieren, wie es mir auf diesem Weg ergangen ist.
Also so ein bisschen der Weg, der Pilgerweg ans Meer.
auf jeden Fall steckt davon etwas drin. Also ein paar Gedanken über das Wandern an sich, über das Selberwandern und über Achtsamkeitsübungen, die man dadurch erlernen kann. Aber einfach auch nette Begegnungen auf dem Weg, spannende Dinge, wie zum Beispiel, als wir in ein Jagdgebiet geraten sind und irgendwo dann am Ende nicht mehr genau wussten, also von welchen Seiten gerade geschossen wird.
Oh.
Ein Bauer hat uns da herausgeholfen dann am Ende.
Oder, mit dem Gewehr oder, auch, oder
ohne. Ja, mit dem Mistgabel dann den Weg gewunken. Also auch dieses Erlebnisse, aber durchaus ganz, ganz ernsthaft auch die Erfahrung, sich zu verlaufen, war auch sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Also wo man tatsächlich dann am Tagesende sehr in Stress kommt, noch irgendwie bei Tageslicht irgendwie einen gangbaren Weg zu finden. Auch das gehört dazu, also auch mal in die Irre gehen, also wie es zum Leben dazugehört eben.
Wie es in der Firma und auch wie es in der Kirche der Fall ist. Denkst du an ein weiteres Buch nach?
Seither, also das Buch hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe, es ist eine runde Sache geworden. Seither leide ich darunter, also wie vielleicht viele Autoren, dass das Erstlingswerk gut ist. Und dann kommt die große Schreibblockade. Mhm. Die hat mich immer noch fest im Griff. Und ich denke aber vielleicht mal, also ein paar Best-of-Szenen zu verarbeiten zu einem kleinen Sammelband.
So ein bisschen angelehnt an Happy Kerkeling. Ich bin dann mal weg.
Tatsächlich war das Buch tatsächlich so ein bisschen in der Weise angeregt, aber es ist, ja, also wenn man es liest, ist einfach doch ganz anders geworden, weil ja, also es sich mehr mit dem Weg auch beschäftigt, also tatsächlich auch Landschaften beschreibt. Und
rechts und links.
Ja,
des Weges.
Genau, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Weg richtet. Es ist auf keinen Fall eine Innenschau oder eine Selbstbespiegelung, dieses Buch.
Mhm. Stichwort, was ist dir denn so bewusst geworden auf diesem Weg ans Meer? Was ist dir wichtig im Leben?
Ja, auf dem Weg sind mir einige Dinge klar geworden, dass es sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich Zeit für sich zu verwenden und dort Dinge zu tun, also die einen zur Ruhe bringen. Also dieses Wandern ist tatsächlich nur für mich und ermöglicht dieses, ja, sich wieder neu verorten. Also wie ich das auf dem Weg ständig tue, ich vergleiche mich mit der Karte, ich gucke nach, also wie weit es noch ist, Ziele sich zu setzen. Ziele sind wichtig. Mhm. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel, aber das Ziel ist auch wichtig. Also ohne ein anständiges Ziel landest du eben dann irgendwann, wie es uns auch schon mal gegangen ist, im Gebüsch und der Weg hört auf. Also auch das gibt es. Ne? Mhm. Also das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig, dass Irrwege zum Leben dazugehören, also dass verschiedene Stränge, wie ich vorhin erzählt habe, im Leben dann vielleicht am Ende doch wieder zusammenführen und lose Fäden miteinander verknüpft werden können. Also das ist mir tatsächlich wichtig, auf das Leben so zu schauen, also dass es doch auch immer wieder, also wenn was zu Bruch geht, dann auch immer wieder zusammengefügt werden kann. Also, dass man im Blick nach vorne tatsächlich sich immer wieder neu ausrichtet. Das kann man beim Wandern sehr, sehr gut. Hinter sich lassen, nach vorne schauen, orientieren, Irrwege verarbeiten.
Mhm. So, zum Abschluss, um den Kreis auch wieder zu schließen, zur Nachbarschaftshilfe. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was ist dir für die Nachbarschaftshilfe wichtig?
Ach, ich wünsche mir, dass ja, also wir auch weiterhin unsere Helferinnen, dass die Freude haben bei ihrer Arbeit, dass sie das, wie sie das jetzt auch machen, also mit großer Liebe auch zu den Klienten gehen, dass die Nachbarschaft Schaffenshilfe etwas weiter wächst. Also wir brauchen schon noch für unser Wachstum Helfer. Und wir brauchen aber auch Leute, die sich melden und Bedarf haben. Denn ich denke, dass der Bedarf sehr, sehr viel höher ist. Wie ich vorhin sagte, es ist noch nicht so bekannt, dass es diesen Entlastungsbetrag gibt, zum Beispiel. Und ein Ort wie Iglosheim, also da ist noch mehr zu tun. Da ist auch Gelegenheit zu helfen. Also das ist einfach schlicht alles, was ich mir jetzt wünsche. Weiter wachsen, aber gemütlich wachsen, ohne Stress. Also jetzt nicht aus den Nähten platzen, sondern behutsam Klient und Helfer aneinander fügen.
Und in Verbindung damit auch die Bitte vielleicht an unsere Patientinnen und Patienten, auch diese Leistung, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, sich zu melden über die Dinge, die wir besprochen haben, also über die Internetplattform, die ist verlinkt. Und insofern können wir dann auch sicherlich den einen oder anderen Kontakt herstellen von einem von uns, der dann sagt, ich nehme gern mal die Iglosheimer Nachbarschaftshilfe in Frage. Und dann sage ich an dieser Stelle, lieber Christoph, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns Einblicke gegeben hast in die Welt der Nachbarschaftshilfe des Iglosheimer Evangelischen Krankenpflegevereins, wo du der Vorsitzende bist. Und ich denke auch, dass wir damit mit einem schönen Ende, und das ist die Überleitung zu dem Titel,
Happy. Aber Carsten, noch einen kleinen Moment, Grüße aus der Technik. Wir haben noch eine Frage bekommen an Dr. Christoph Mehl.
Okay,
Mehl,
alles
die wir
klar.
Natürlich auch, wenn wir jetzt quasi eingrätschen müssen,
weiterleiten müssen. Das ist live und das ist die Regie. Dann kommt mal mit der Frage,
Christoph. Und zwar die Frage ist folgende. Es geht auch wieder um so die Teamzusammensetzung bei der Nachbarschaftshilfe. Es hat den Anschein erweckt, offenbar bei unseren Hörern, dass es meist Frauen machen. Warum ist das so, die Frage? Da kann man sicherlich weit ausholen.
Das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Also können auch Männer machen. Das ist meine Antwort.
Carsten, du darfst abmoderieren. Das war's.
Ja, warum nicht? Ich will da eine ganz kleine Brücke schlagen. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass es auch männliche Hebammen gibt. Das war für mich auch neu. Und dass es einige, nämlich ich glaube in Berlin sogar 3 Stück gibt in der Charité als männliche Hebamme. Und warum soll es dann nicht auch männliche
Es Unterstützung gibt keinen geben? Grund, warum nicht.
Ja, in unserer Zeit. Christoph, vielen Dank, dass du da warst, uns diese Einblicke geschildert hast. Und und zum Abschluss für dich von Joe Jackson im Duett mit Elaine Cashwell, Happy Ending.